Willkommen zurück bei Kinderfit fürs Leben. In diesem Beitrag sprechen wir über isoliert in einer vernetzten Welt. Es geht um soziale Medien. Ich muss sagen, dass die sozialen Medien eine der Erfindungen sind, die wohl keiner so recht vorhersehen konnte. Ich glaube, selbst die Erfinder der ersten sozialen Medien, man denke nur an Facebook und Mark Zuckerberg, haben sie für einen bestimmten Zweck entwickelt und plötzlich entdeckt, dass die Menschen miteinander verbunden sein wollen. Wir wollen uns nichts entgehen lassen. Es gibt also ein riesiges Werbepublikum, das die Erfinder gar nicht erwartet haben. Aber jetzt leben wir in einer Zeit, in der jeder in den sozialen Medien präsent sein will. Es gibt einen enormen Wettbewerb um unsere Werbegelder, um unsere Augen, um die Augen unserer Kinder. Und das Faszinierende, was wir gemeinsam entdeckt haben, ist, dass einige der klügsten Köpfe Dinge erfunden haben, die einige der schwächsten Punkte des Menschen treffen. Sie vernetzen uns in den sozialen Medien und wir fühlen uns verbunden. Aber wir leben auch in einer Zeit, in der wir sehr isoliert sind. Ein hohes Maß an Einsamkeit und Ängsten. Soziale Medien haben auch einige Vorteile. Unser Missionswerk nutzt soziale Medien. Wir haben damit eine Reichweite, die wir ohne sie nicht hätten. Ich kann mit Menschen in verschiedenen Teilen der Welt in Kontakt treten. Ich kann ganz einfach Videos verschicken. Es macht Spaß, oberflächliche Beziehungen zu meinen College-Freunden und Menschen, die sich auf der ganzen Welt kennengelernt haben, zu pflegen. Es ist ein nettes kleines Werkzeug für manche Dinge. Und wenn man Jugendliche über soziale Medien fragt, sagen die meisten, dass es fantastisch ist. Es ist wirklich gut. Es hilft mir in meinem Leben. Ich mag es sehr. Und ich glaube, als Eltern sind wir manchmal so frustriert von den sozialen Medien, dass wir gar nicht merken, dass sie eine wichtige Rolle im Leben unserer Kinder spielen. Kinder und Jugendliche sind sehr sozial. Ihre Altersgenossen sind ihnen wichtig. Sie wollen dazugehören und sie wollen wissen, was los ist. Und das bieten ihnen soziale Medien. Aber sie haben auch eine ziemlich erschreckende Auswirkung. Das geht aus Studien hervor, die für ein Buch namens iGen durchgeführt wurden. Es handelt sich um Langzeitstudien, die in den USA mit Jugendlichen durchgeführt wurden. Das sind Studien, die weit in die Vergangenheit zurückreichen. Für die Vorbereitung des Buches untersuchten sie die Trends dieser neuen Generation. Sie hatten bereits die Boomer untersucht. Sie hatten sich bereits mit den Millennials und der Generation X beschäftigt. Und jetzt untersuchten sie, wie die nächste Generation aussehen wird. Und was sie dabei entdeckten, hat sie verblüfft. Etwa um das Jahr 2011 herum stiegen die Depressionen und Ängste vor allem bei den Frauen plötzlich rapide an. Es gab einen jahrelangen Trend und plötzlich schossen die Zahlen bei Frauen in die Höhe. Bei den Männern gab es einen deutlichen Anstieg, aber nicht in demselben Ausmaß wie bei den Frauen. Sie stellten auch fest, dass die Risikofaktoren für Selbstmord zunahmen. Je mehr Computer, vor allem Videospiele und soziale Medien genutzt wurden, und je länger man sie nutzte, desto höher war das Selbstmordrisiko. Es gibt Tests, mit denen man herausfinden kann, wie viele Risikofaktoren es in deinem Leben gibt, die zu Selbstmordgedanken führen. Diese Faktoren sind wirklich wichtig. Hier sieht man, dass jemand, der gar keine Medien benutzt, mehr Risiken aufweist als jemand, der nur ein wenig benutzt. Ist das nicht interessant? Jugendliche, die sich ausgegrenzt fühlen, haben oft Gedanken, in denen sie all die Dinge sammeln, die sie verpassen. All die Dinge, die im Leben ihrer Freunde passieren. Sie haben Angst, etwas zu verpassen. Wenn sie keine Verbindung zu ihren Freunden haben, steigt ihr Selbstmordrisiko schon früh ein wenig an. Wenn sie nur ein bisschen benutzen, vor allem weniger als eine Stunde, und ich habe noch nicht viele Jugendliche getroffen, die es weniger als eine Stunde lang benutzen, dann fühlen sie sich vielleicht ein bisschen verbundener und entspannter und sind weniger suizidgefährdet. Aber ab 4 Stunden gibt es plötzlich einen enormen Anstieg der Risikofaktoren. Ab 5 Stunden einen enormen Anstieg für diese Kinder. Das bedeutet, dass Kinder, die soziale Medien am meisten nutzen, auch das höchste Selbstmordrisiko haben. Und manchmal wird gefragt, woran das liegt. Sind es einfach nur eine Menge depressiver Kinder, die deshalb mehr soziale Medien nutzen? Oder sind es die sozialen Medien, die die Kinder depressiver machen? Das ist nicht immer klar, aber das iGen-Buch zeigt, dass soziale Medien Auslöser sind. Das heißt, dass Kinder, denen es eigentlich gut geht, sich immer schlechter fühlen, je mehr sie es konsumieren. Sie fühlen sich schlechter. Interessant ist auch, dass wir als Eltern und Forscher immer einen Schritt hinterher sind, wenn es darum geht, was Kinder in den sozialen Medien tun. Es ist schwer zu wissen, denn viele Kinder wollen nicht, dass man dabei ist. Dies ist eine Liste aus dem Jahr 2015. Interessant ist, dass vieles davon jetzt verschwunden ist. Selbst große Unternehmen wie Google konnten keine Plattform finden, die mit den größten mithalten konnte. Facebook ist in seiner Beliebtheit bei Jugendlichen sogar gesunken. Wisst ihr warum? Weil Eltern und Großeltern dabei sind. Sie wollen ihren Freiraum haben. Sie wollen nicht, dass Eltern sich einmischen. Es gibt also Kinder, die Facebook nutzen, aber es ist nicht ihre erste Wahl. Instagram ist sehr beliebt. Snapchat ist auch ganz oben auf der Liste. Es ist eine der wichtigsten Plattformen für Jugendliche. Viele Jugendliche verbringen dort ihre Zeit. Es ist sehr visuell. Die Idee, vor allem bei Instagram, ist, dass man Bilder veröffentlichen kann, mit denen man sein Leben darstellen kann. So kann man ein wenig angeben und sich mit seinen Freunden verbinden. Snapchat bietet eine Möglichkeit, Nachrichten zu verschicken, die wieder verschwinden. Es gibt Bilder, die sie teilen können. Es ist ein Verbindungspunkt. Ich finde es auch faszinierend, dass Mädels in der Regel bei der Nutzung von sozialen Netzwerken vorn dran sind. Mädchen fangen an und dann folgen die Jungs. Das ist nichts Neues. Als ich in der Highschool war, beschlossen mein Freund Elliot und ich, dass wir hübsche Mädels kennenlernen wollten. Nichts Ungewöhnliches, aber wir gingen strategisch vor. Wir beschlossen, dass die schönsten Mädchen Tennis spielen. Also wollten wir sie treffen. Es war ein toller Plan. Wir kauften also Tennisschläger und alles, was wir brauchten. In der Nähe unseres Hauses gab es einen Park und jeden Freitagnachmittag gingen Elliot und ich zum Tennisspielen. Wir fingen also an, Tennis zu spielen und spielten etwa 4 oder 5 Wochen lang. Dann kamen wir an einem Freitagnachmittag zu unserer Tennisstunde und da waren diese hübschen Mädels, die Tennis spielten. Wir ärgerten uns, weil sie auf unserem Platz waren. Wir wollten Tennis spielen. Interessant ist also, dass Jungs durch Mädchen motiviert werden. Aber dann bleiben sie aus anderen Gründen. Sie fingen an, die Plattform zu nutzen, weil sie mit den Mädels in Kontakt treten wollten. Aber dann nutzten sie sie, weil sie mit anderen Freunden verbunden sind. Es ist eine Plattform, die für sie funktioniert. Also holen die Jungs auf. Bei den Plattformen, die Jugendliche nutzen, sieht man auf all diesen Folien, dass Mädchen am häufigsten in den sozialen Medien unterwegs sind. Aber auch Jungs sind sehr aktiv. Common Sense Media hat einige gute Infos darüber, was Eltern wissen müssen und welche Trends Kinder online erleben. Diese Statistik zeigt, was laut Umfragen unter Jugendlichen am ehesten zutrifft. 54% gaben an, dass Eltern viel besorgter wären, wenn sie wüssten, was tatsächlich in sozialen Medien passiert. Also etwas mehr als 50% sagten, dass Eltern vielleicht ein wenig ahnungslos sind und sich mehr Sorgen machen sollten. Und 46% sagen, dass Eltern sich zu viele Sorgen über die Nutzung sozialer Medien bei Jugendlichen machen. Es ist faszinierend, wenn ich zu Eltern spreche, dass manchmal die Botschaft, die bestimmte Eltern hören müssen, von den falschen Eltern gehört wird. Manchmal muss ich Eltern sagen, ihr könnt euch ein bisschen mehr entspannen, euer Kind schafft das schon. Und dann gibt es andere Eltern, die hören müssen, ihr solltet bei euren Kindern ein bisschen mehr aufpassen. Und was passiert ist, dass gerade die falschen Eltern die Botschaft hören. Die falschen Eltern hören die Wahrheit. Was wir also sagen wollen, ist, dass Eltern im Durchschnitt wahrscheinlich ein bisschen mehr darauf achten sollten, was in den sozialen Medien passiert. Die Schwierigkeit ist, dass wir nicht unbedingt wissen, warum es so wichtig ist, wenn wir nur beobachten, was sie tun. Also, ich erinnere mich daran, als ich ein Jugendlicher war, haben meine Eltern meine Jugendkultur nicht verstanden. Es gibt Dinge, die man bei Jugendlichen beobachten kann. Es gibt beliebt und unbeliebt, es gibt ein oberflächliches Verständnis. Und dann gibt es noch all die Dinge, die für Jugendliche unter der Oberfläche passieren. Wie sie sich gegenseitig ansehen, welche subtilen Dinge sie sagen, wer wen ignoriert, welche Worte sie wählen. Es gab also schon immer eine von den Eltern beobachtbare und eine von den Jugendlichen versteckte Kultur. Heute ist es wirklich schwierig, denn bei Jugendlichen ist das alles noch komplexer geworden. In den sozialen Medien geht alles Mögliche vor sich. Wenn man sich das anschaut, könnte man sagen, oh, das ist wirklich schön. Aber das ist es vielleicht nicht. Es ist vielleicht nicht das, was man erwartet hat. 72% der Jugendlichen glauben, dass sie von den Entwicklern manipuliert werden, um ihr Gerät mehr zu nutzen. Die Apps, also die Geräte und Apps, mit denen sie manipuliert werden, sind also sehr zahlreich, oder? Die meisten Jugendlichen lassen sich nicht gerne manipulieren, aber sie wissen trotzdem, dass sie manipuliert werden. Das ist ein interessantes Zitat. Es stammt aus einem internen Dokument von Facebook, das nicht öffentlich gemacht werden sollte. Sie haben es mit einem wichtigen Werbekunden geteilt und irgendwie ist es in die Zeitung gelangt. Facebook war darüber nicht glücklich. Aber was in diesem internen Schreiben mitgeteilt wurde, ist, dass das Unternehmen Facebook Posts und Fotos in Echtzeit überwachen kann, um festzustellen, wann sich junge Menschen gestresst, besiegt, überfordert, ängstlich, nervös, dumm, albern, nutzlos und als Versager fühlen. Wenn ihr euch jetzt im Raum umseht und ich euch anschaue, kann ich wirklich nicht sagen, wie ihr euch fühlt. Keiner weint, hoffentlich. Lass mich noch mal genauer hinschauen. Manchmal gibt es ein Lächeln. Aber ich habe mit der Zeit gelernt, dass ein Lächeln nicht unbedingt bedeutet, dass es jemandem gut geht. Wir können ein fröhliches Gesicht aufsetzen und so tun, als ginge es uns gut. Aber tief im Innern passiert etwas anderes. Wir können verwirrt sein, wir können alles Mögliche fühlen, aber die Realität ist, dass wir als Menschen in Echtzeit, in einem realen Raum, sogar bei unseren Kindern, nicht wirklich erkennen können, was vor sich geht. Aber Facebook kann es. Anhand der Inhalte, die man anklickt, der Art und Weise, wie man die App nutzt, bestimmter Trends, die sich abzeichnen und anhand der Bilder und Texte, die man postet, wissen sie ziemlich genau, was man fühlt. Und das überrascht mich einfach. Denn das ist ein Level, das selbst für uns Menschen nur schwer zu erreichen ist. Aber ich finde Folgendes spannend. Ich habe mit Jugendlichen gesprochen und sie gefragt, welche Version von ihnen ist ihrer Meinung nach die nützlichste für Facebook? Denn Facebook ist ein Werbeunternehmen. Sie verdienen Geld mit Werbung. Die Frage ist also, ob Facebook möchte, dass man sich glücklich oder niedergeschlagen fühlt. Glaubt ihr, dass ein gestresstes Du ein besserer Kunde für die Werbetreibenden ist? Wenn ihr euch nutzlos und als Versager fühlt, wie wollen sie denn, dass ihr euch fühlt? Sie wissen natürlich, dass sie einen besseren Kunden haben, wenn man sich in einem bestimmten Zustand befindet. Aber leider ist es wahrscheinlich noch schwieriger als das, denn wenn man sich ständig mies fühlen würde, wenn man Facebook benutzt, würde man es dann benutzen? Nein, warum auch? Manchmal fühlt man sich großartig und manchmal fühlt man sich so, wie sie es wollen. Manche Menschen kaufen wie verrückt ein, wenn sie sich gut fühlen. Manche Menschen, die sich mies fühlen, kaufen wie verrückt ein. Sie wissen einfach, was die lukrativste Version von dir ist. Viele von uns kennen ihre lukrativste Version gar nicht. Wir haben uns keine Zeit genommen, darüber nachzudenken. Die andere Sache, die Facebook macht, und viele Leute sind davon wirklich frustriert. Sie wissen zwar, was los ist, aber sie wissen nicht, warum die Facebook-Timeline kuratiert ist. Kuratiert heißt, dass sie dir das geben, was sie dir geben wollen, wenn sie es dir geben wollen. Es geht nicht nach der Reihenfolge der Einträge. Es ist nicht wie ein Posteingang, bei dem das allerletzte Bild ganz oben landet. Manchmal sieht man etwas, das gerade erst gepostet wurde, und manchmal sieht man etwas, das schon vor längerer Zeit gepostet wurde. Sie geben diese Informationen nicht in Echtzeit weiter, weil sie euch damit beeinflussen wollen. Sie wollen euch beeinflussen können. Was verkaufen sie auf Facebook? Es ist ja nicht so, dass man für den Service bezahlt. Aber es wird von den Werbetreibenden genutzt, um eine Verbindung zu den Produkten herzustellen. Man assoziiert also das, was man auf Facebook sieht, mit dem, was man kaufen möchte. Viele Teenager sagen dann, naja, ich kaufe nichts. Ihr kauft eine Menge Sachen. Ihr beeinflusst eine Menge Entscheidungen in eurem Haus. Ihr identifiziert euch mit Marken. Schaut euch mal Marken in Verbindung mit Kindern an. Es ist so faszinierend, warum Sportmannschaften entweder Adidas oder Nike oder andere Marken als Sponsoren haben. Denn Kinder und Erwachsene schauen zu und werden davon beeinflusst. Sie wollen auch so sein. So kann man einen Kunden fürs Leben gewinnen. Deshalb finde ich es faszinierend, dass Facebook genau das tut. Facebook kann das auch sehr gut. Und wenn ich das den Kindern zeige, fangen sie oft an, ein bisschen mehr nachzudenken, weil sie merken, ja, es fühlt sich an, als würde ich hoch und runter gebracht, wenn ich soziale Medien nutze. Sie sind dort und wollen, dass ich auch dort bin, weil sie mich dazu bringen wollen, dass ich etwas kaufe. Einer der Pioniere auf diesem Gebiet ist ein Mann namens B.J. Fogg. Er ist Professor, Psychologe und Doktor der Stanford University. B.J. Fogg ist einer, der einen zum Millionär macht, wenn man in seine Klasse kommt. Wenn man sein Programm Persuasive Tech oder Behavior Design Lab, wie es jetzt heißt, abgeschlossen hat, kann man sich seinen Arbeitgeber quasi aussuchen. Und das entsprechende Gehalt weitestgehend auch. Einige der Leute, die diesen Kurs absolviert haben, sind Mitgründer von Instagram. Einige die Mitgründer von Twitter. So ziemlich jede Spielefirma oder jedes Social-Media-Unternehmen sucht jemanden, der sie in diesem Bereich berät oder für sie arbeitet. B.J. Fogg teilt seine Zeit zwischen zwei Dingen auf. Entweder er arbeitet als Berater, was sehr, sehr rentabel ist, oder er arbeitet an der Stanford University und schult andere Leute darin, das zu tun, was er tut. Es gibt eine interessante Erklärung auf seiner Website. Er sagt, ich bilde Innovatoren aus, um meine Arbeit zu nutzen, um Methoden zu schaffen, die das Verhalten beeinflussen. Schwerpunkte sind Gesundheit, finanzielles Wohlergehen, Lernen, Produktivität und mehr. Schaut man sich seine TED-Talks an, erkennt man, dass er viel Gutes getan hat. Er hat vielen Menschen geholfen, ihr Verhalten positiv zu verändern. Aber dieses und mehr beunruhigt mich. Denn in den Händen von Menschen können die Methoden sowohl für Gutes als auch für sehr Negatives eingesetzt werden. Es ist faszinierend zu sehen, wie er das gemacht hat. Er ist Psychologe und Psychologen sind da, um zu verstehen, wie Menschen denken. Und um ihnen zu helfen. Dafür sind sie da. Sie verstehen die Muster des Lebens und ihr Ziel ist es, das Leben der Menschen zu verbessern. Das ist der Grund, warum man Psychologe wird. Aber mehr und mehr sieht man, dass Psychologen eine Menge Geld verdienen. Nicht um das Leben der Menschen zu verbessern, sondern um den Gewinn der Unternehmen zu steigern. Und um mehr Geld zu verdienen und die Schwächen der Menschen aufzudecken, um Muster im menschlichen Verhalten zu entdecken, damit sie diese ausnutzen können. Das wird schon lange so gemacht, aber wenn man jetzt sieht, wie es elektronisch gemacht wird, eröffnet sich eine ganz neue Welt. Es gibt neue Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Das Fork-Verhaltensmodell, man kann sich das Modell im Internet anschauen. Ich empfehle euch wirklich Zeit zu investieren, um das Fork-Behavior-Modell anzusehen, es euren Kindern beizubringen und sie damit vertraut zu machen, denn es ist faszinierend. Wenn man dieses Modell einmal kennt, ist es schwer, irgendeine Art von Marketing zu betreiben oder auch nur Zeit auf einer App zu verbringen, ohne dass sich Trends abzeichnen. Es ist ein ziemlich einfaches Modell, wenn man es betrachtet, von schwer zu tun bis einfach zu tun. Die Idee dahinter, wenn etwas einfach zu tun ist, braucht es keinen großen Auslöser, damit man es tut. Es braucht nur eine kleine Erinnerung oder eine kleine Gelegenheit und schon ist man dabei. Das andere ist niedrige Motivation bis hin zu hoher Motivation. Das heißt, wenn man wenig motiviert ist, braucht man einen großen Auslöser, um das Verhalten tatsächlich zu ändern. Wenn man aber hoch motiviert ist, braucht man keinen äußeren Anstoß, der einen dazu bringt, etwas zu tun. Wenn wir uns das hier ansehen, es gibt einen Bereich, in dem man wenig Motivation hat und in dem es wirklich schwer ist, etwas zu tun. Auslöser versagen hier für Marketing, für Technologie. Das hat keinen Einfluss auf uns, weil es uns schwerfällt und wir nicht motiviert sind. Aber sie wollen, dass man den magischen Punkt erreicht, an dem es ganz einfach ist und man hochmotiviert ist und so ziemlich jeder Auslöser dazu führt, dass man reagiert. Nun lass uns mal über Auslöser nachdenken. Ihr seid zu Hause und wollt abnehmen, ihr sitzt vor dem Fernseher und auf der einen Seite liegt eine Tüte Chips und auf der anderen Schokolade. Wie viel Willenskraft würde es kosten, dass ihr das nicht esst? Der Trigger ist, das sieht lecker aus. Ihr seid hungrig und durstig, ihr greift zu und esst. Wenn diese Dinge nicht in eurem Haus wären, würdet ihr sie dann essen? Wahrscheinlich nicht, denn es wäre plötzlich sehr schwer, an so etwas heranzukommen. Manchmal necke ich meine Schüler und sage, stellt euch vor, ihr seid in einer Highschool und ihr habt keine Motivation, Sprachen zu lernen. Sprachen sind nicht so euer Ding. Ihr mögt einfach keine Sprachen. Ihr mögt eure Muttersprache, ein bisschen. Am liebsten würdet ihr für den Rest eures Lebens grummeln. Und plötzlich kommt eine Austauschschülerin an die Schule, die wunderschön ist. Da beschließt ihr, dass ihr sie kennenlernen und eine Beziehung mit ihr eingehen möchtet. Plötzlich lernen Jungs eine Fremdsprache. Nur weil die Motivation gestiegen ist, heißt das nicht, dass die Fremdsprache plötzlich leichter geworden ist, sondern nur weil ein Auslöser da ist, der die Motivation steigert. Betrachten wir nun das Internet. Einige von uns sind es gewohnt, online einzukaufen. Amazon ist ein Unternehmen aus Washington. Daher ist mir vieles von dem, was sie tun, vertraut. Amazon gehört zu den Anbietern, die das Einkaufen sehr, sehr einfach machen. Besonders faszinierend finde ich, dass sie die Idee des Einkaufens mit einem Klick erfunden haben. Man muss nur sagen, ich will es, Klick. Und wenn man einmal Kreditkarteninformationen eingegeben hat, muss man da nichts weiter tun. Keine Adressdaten, man klickt einfach und schon ist es da. Eine andere Sache, die sie tun, ist, wenn man beim Einkaufen nach einem Artikel sucht, sieht man beim Herunterscrollen, noch bevor man Details oder Bewertungen sieht, was andere Kunden kaufen. Man denkt, oh, das brauche ich auch. So sieht und kauft man mehr. Und in den USA gibt es sogar Geräte, die man in die Speisekammer stellen kann, wie kleine Knöpfe. Und wenn man darauf klickt, wird automatisch für einen bestellt. Man kann mit Alexa sprechen und sagen, das ist mir ausgegangen, kannst du noch etwas bestellen? Und sie bestellt es. Alles ist jetzt einfacher geworden. Aber sie beeinflussen auch unsere Motivation. Wenn ihr jemals online eingekauft habt und euch etwas angeschaut habt, das wirklich günstig zu sein scheint, dann bieten sie euch an, dass wenn ihr in den nächsten 3 Minuten kauft, ihr es sehr bald zugeschickt bekommt. Und wenn nicht, verpasst man eine Frist. Oder sie sagen, es sind nur noch 5 übrig. Und man macht sich Sorgen, weil man denkt, wenn nur noch 5 übrig sind, verpasse ich das. Und so spielen sie mit der Motivation. Wenn sie es euch also leicht machen können, etwas zu kaufen oder mit eurer Motivation zu spielen, was werdet ihr dann tun? Ihr werdet es kaufen. Damit sind sie sehr erfolgreich. Sie probieren verschiedene Dinge aus, um euch dazu zu bringen, Dinge zu kaufen, die ihr nicht braucht. Einige Dinge, wie zum Beispiel Fitness-Tracker, sind sehr beliebt. Wie viele Schritte habt ihr heute schon gemacht? Und einige von euch schauen gerade auf die Uhr, weil sie euch sagt, wie viele Schritte ihr gemacht habt. Egal, ob es sich um eine Smartwatch oder ein Fitbit oder eines dieser Geräte handelt. Wenn ihr zählen müsstet, wie viele Schritte ihr am Tag machen müsstet, würdet ihr das tun? 1, 2, 3, hoppla, 4. Ich bin verwirrt. Aber mit diesen Uhren schaut man einfach nach unten und etwas, das vorher sehr schwer war, ist plötzlich einfach. Dann fangen wir an, die Motivation zu manipulieren, denn einige von euch sind wettbewerbsorientiert. Wenn man also gestern 1000 oder 2000 Schritte gemacht hat, was will man dann am nächsten Tag tun? Mehr Schritte. Ich habe schon von Paaren gehört, die sich gestritten haben, weil... Nun, wusstet ihr, dass zumindest die Fitbit-Uhren manchmal die Bewegung des Lenkrads beim Autofahren für einen Schritt halten? Wenn also Ehemann und Ehefrau gegeneinander wetteifern, wird der Fahrer an diesem Tag mehr Schritte machen. Das ist nicht fair. Du erhältst gratis Schritte. Diese Uhren vibrieren zu jeder vollen Stunde, wenn man nicht genug Schritte gemacht hat. Und das tun sie, um einen zu motivieren. Ist das nun ein Problem? Ist ein Fitbit ein Problem? Nicht unbedingt, aber die Sache ist die, wenn man Sportler ist, muss man lernen, auf seinen Körper zu hören. An manchen Tagen hat man vielleicht eine Verletzung oder keine Energie und es könnte sich sogar negativ auf die Gesundheit auswirken, wenn man an diesem Tag Sport treibt. Als ich für den Ironman trainierte und am Rennen teilnahm, war mein Ziel, gesund an die Startlinie zu kommen. Um das zu erreichen, gab es Tage, an denen ich meinen Trainingsplan außer Acht lassen musste. Ich musste meinen Trainingsplan ignorieren, weil ich Ruhe brauchte oder eine Verletzung auskurieren musste. Ich musste mich um mich selbst kümmern. Ein Fitbit wird das nicht zulassen. Das Fitbit bringt uns dazu, auf die Technologie zu hören, nicht auf unseren Körper. Und damit müssen wir vorsichtig sein. Ich habe schon von verletzten Menschen gehört, die einfach weitermachen, weil sie eine Serie haben. Die Motivation wird also manipuliert und man lernt, nicht auf sich selbst zu hören und zu achten. Ein anderes Beispiel. Snapchat ist dieses Foto- und Kommunikationsportal, das hauptsächlich von Teenagern genutzt wird. Dort gibt es die Möglichkeit, eine Serie zu erstellen. Eine Serie bedeutet, dass ich mit jemandem kommuniziere und umgekehrt. Wir sind also zu zweit und wir haben eine Serie. Wenn es wirklich lang läuft, bekommt man nichts dafür. Es gibt keinen Preis, kein Geld, keine Belohnung. Man bekommt einfach eine hohe Zahl. Das gilt für dich und deinen Partner. Was mich fasziniert ist, dass einige Teenager, die etwa ein Jahr bei Project Patch dabei sind, keinen Zugang zur Technologie haben. Einige von ihnen, die auf Snapchat sind, haben einen Freund zu Hause, der Zugang zu ihrem Konto hat und die Serie am Laufen hält. Die Snapchat-Serie ist nicht leicht zu schaffen. Es ist nicht einfach, jeden Tag daran zu denken, dass ich mit jemandem kommunizieren muss. Es ist irgendwie komisch, denn manchmal hat man vielleicht nichts zu sagen oder kein Bild, das man teilen möchte. Manche Kinder machen sogar ein Foto von der Dunkelheit und teilen es. Die Qualität dessen, was sie mit anderen teilen, könnte niedrig sein. Aber sie sind hoch motiviert, jeden Tag auf Snapchat zu sein, denn wenn sie die Serie unterbrechen, wird ihr Gegenüber frustriert. Sie werden wütend und es führt zu Spannungen, weil die Serie für beide unterbrochen ist. Und so nutzt Snapchat eine Menge verschiedener Dinge. Die andere Sache bei Snapchat ist, dass die Nachrichten nach einer bestimmten Zeit verschwinden. Die Idee, dass man alles online posten kann und es verschwinden wird. Das bedeutet, dass es wirklich einfach ist, unverblümt zu sein, keinen Filter zu haben, zu sagen, was man will, denn es gibt keine Aufzeichnung davon. Ich kann ein Bild posten und es wird mich nicht verfolgen. Obwohl, was macht es eigentlich? Es kann dich verfolgen, weil man Bildschirmfotos machen kann oder eine andere Kamera benutzen kann, um Bilder davon zu machen. Also kommt alles, was online ist, wieder zurück. Aber es hat den Anschein, dass ich tun kann, was ich will. Kummerglotzen. Ich werde nicht fragen. Aber ich vermute, dass ihr, sofern ihr Menschen seid, ein bisschen zu viel Zeit auf YouTube oder Netflix oder einem dieser Programme verbringt. Das Faszinierende an diesen beiden Plattformen ist, dass sobald man etwas zu Ende gesehen hat, automatisch etwas Neues abgespielt wird. Man muss sich nicht entscheiden. Wenn man sich etwas anschaut, ist es also sehr einfach, sich weiterhin Filme anzusehen, weil sie einfach für einen ausgewählt werden. Wenn man online geht, gibt es zunächst einige Vorschläge, aber wenn man keinen davon auswählt, kann man einfach etwas eingeben. Und wenn man dann anfängt, einen Film zu sehen, dann geht die Endlosschleife los. Und es ist wirklich sehr schwer, sie abzuschalten. Ich sage den Teenagern, dass eines der besten Dinge, die man tun kann, wenn man weniger YouTube oder weniger Netflix sehen will, ist, in die Einstellungen zu gehen und die automatische Wiedergabe zu deaktivieren. Dadurch hat man mehr Zeit, weil man jetzt auswählen muss, was man als nächstes sehen will. Man muss eine Entscheidung treffen, also schaut man etwas weniger. Die andere überraschende Wirkung dieser Programme, wenn man an Kummerglotzen denkt, ist, dass wir oft Benachrichtigungen verwenden, ein kurzes Klingeln auf unserem Handy. Und wofür ist dieses Klingeln? Sieh mich an. Du hast gerade eine SMS bekommen. Du hast gerade ein Snapchat oder ein WeChat bekommen. Du hast etwas bekommen. Es gibt etwas Neues. Dieses Klingeln ist nicht zu unserem Vorteil. Dieses Klingeln ist für die Apps von Vorteil. Facebook macht das, auch beim Komaglotzen. Sie wollen, dass man ein Abo abschließt, damit man immer erinnert wird, was man alles schon verpasst hat. Also sie nutzen diese Benachrichtigungen nicht zu unserem Vorteil. Deshalb sagen wir den Jugendlichen, dass sie die automatische Wiedergabe ausschalten sollen. Schalte deine Meldungen aus, außer denen, die von deinen Eltern kommen. Man sollte sie erreichen können, aber man sollte vieles davon loswerden. Wir müssen diese Infos haben. Das Modell von BJ Fogg ist einfach sehr effektiv. Die Leute wollen lernen, wie man es umsetzt. Wir haben es nur oberflächlich behandelt, aber je mehr man sich mit diesem Modell beschäftigt, desto geschickter können wir mit unseren Kindern und der Technologie umgehen. Das ist eine wichtige Arbeit. Manchmal, wenn man sich mit einem Team zusammensetzt, kann das ein unangenehmes Gespräch sein, weil sie das Gefühl haben, man will was tun? Dass man ihr Leben ruinieren will. Man präsentiert ihnen also etwas, das ihr Leben langweilig macht. Das ist es nicht, was wir tun. Wir präsentieren ihnen etwas, damit sie wissen, dass sie online manipuliert werden. Damit sie wissen, dass die Inhalte, die sie sehen, dem Ersteller zugutekommen und nicht ihnen selbst. Und jetzt können wir herausfinden, wie sie es tun. Bei den meisten Spielen, über die wir sprechen, gibt es diese Mystery-Boxen, die man kaufen kann oder für die man wirklich hart arbeiten muss, um sie zu bekommen. Und man verbringt Stunden damit. Das Faszinierende daran ist, dass sie sagen, dass man 10.000 Goldmünzen oder was auch immer für eine Mystery-Box braucht und dass die Mystery-Box, die etwas Gutes oder etwas Schlechtes beinhalten kann, eine größere Anziehungskraft ausübt als der eigentliche Gegenstand, den man bekommt. Menschen mögen Geheimnisse. Ein Rätsel stellt einen größeren Anreiz dar, als wenn man den Artikel tatsächlich zeigt. Und mehr wird versucht, Gaming und Mystery-Boxen zu regulieren, weil es ein Glücksspiel ist. Sie enthalten Merkmale eines Glücksspiels. Einige davon werden sogar gekauft. Genau wie beim Drehen eines Glücksrads hat man die Chance, etwas zu gewinnen, nur dass es nicht kontrolliert wird. Einige der Dinge sind sogar wertlos. Es sind nur Münzen. Ihr wisst schon, einfach nur Münzen, die wertlos sind. Aber sie fördern die Spielsucht. Zum Schluss dieses Vortrags, isoliert in einer vernetzten Welt, sollten wir erkennen, dass wir, wenn wir von Apps reden und mit unseren Kindern über dieses Thema sprechen, sie zunächst darüber aufklären sollten, was vor sich geht. Wir müssen ihnen klarmachen, dass wir verstehen, dass sie spielen wollen und dass sie sich anfangs auch verbunden fühlen. Aber wenn sie länger spielen, fühlen sie sich nachweislich schlechter. Wir wollen, dass sie sich frei fühlen. Die andere Sache, die wir unseren Kindern vermitteln müssen, ist, dass die Spielehersteller und die App-Entwickler unsere Schwächen gegen uns ausnutzen und mit uns spielen. Im zweiten Teil dieser Präsentation über soziale Medien werden wir uns mit einigen Dingen beschäftigen, die man tun kann, und darüber sprechen, wie sie die Schwächen unserer Kinder ausnutzen.